Hallo zu 45 Minuten Zukunft, Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und zur Fischerei. Und es berät die Politik zu diesen Themen. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich hier aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren. Und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. Mein Name ist Marco Pauli. Heute geht es um die europäische Wirtschaft und unter welchen Bedingungen diese klimaneutral werden kann. Bis 2050 will die EU ja diese Klimaneutralität erreicht haben. Ein zentrales Mittel dafür ist die Bepreisung von Treibhausgasen. Das heißt, zum einen zahlen Bürger eine extra Steuer für Emissionen verursachende Güter und Emissionen verursachende Unternehmen müssen Zertifikate erwerben, um Klimagase ausstoßen zu dürfen. Praktisch funktioniert dieser Zertifikathandel noch nicht wie gewünscht. Dennoch lässt sich festhalten, dass der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen immer teurer wird. Das wiederum könnte zur Folge haben, dass die europäischen Unternehmen andernorts produzieren, dort, wo der Umgang mit CO2-Ausstoß laxer gehandhabt wird. Die Emissionen werden also an einen anderen Ort verlagert, gelangen aber natürlich dennoch in die Atmosphäre. Man spricht hier von Carbon-Leakage-Effekten. Solche Verlagerungseffekte können aber nicht nur beim Ausstoß von Klimagasen entstehen, sondern zum Beispiel auch bei der Gewinnung von Holz. Was man hier nicht mehr einschlagen darf, könnte andernorts geschehen und dann dort das Ökosystem schädigen. Über diese Effekte und wie sie sich vielleicht verhindern lassen, möchte ich heute und nach dieser etwas längeren Anmoderation mit drei Gästen sprechen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Professorin Karen Pittel vom IFO-Institut ist Expertin für Energie, Klima und Ressourcen. Guten Tag, Frau Pittel, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Bernhard Osterburg, Leiter der Stabsstelle Klima und Boden am Thünen-Institut, beschäftigt sich unter anderem mit der Agrarpolitik im Wandel und den Folgen für die Märkte. Hallo, Herr Osterburg, schön, dass auch Sie mit dabei sind.
Hallo.
Und Professor Matthias Dieter ist Leiter des Thünen-Instituts für Waldwirtschaft und beschäftigt sich mit Holzmärkten und der Waldwirtschaft in Deutschland und weltweit. Herr Dieter, schön, dass auch Sie mit dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Pittel, um Klima und Artenvielfalt zu schützen, hat die EU ehrgeizige Pläne. Ich habe es eben schon angedeutet. Unter anderem sollen 30% der Land- und Meereszonen unter Schutz gestellt werden. Gleichzeitig gehört der Ressourcenverbrauch in Europa zu den höchsten der Welt. Wir konsumieren und verbrauchen weiterhin viel zu viel. Wie kann das beides zusammengehen? Muss es da nicht automatisch zu den vorhin schon angesprochenen Verlagerungsprozessen in andere Weltregionen kommen?
Ja, wenn wir unser Konsumniveau aufrechterhalten, aber gleichzeitig sozusagen die Produktion in Europa runterfahren, dann wird es automatisch dazu kommen, dass wir mehr der Güter, die wir in Europa schützen wollen, importieren werden. Das kann man im Prinzip auch versuchen zu verhindern, indem man insgesamt einfach den Konsum versucht runterzufahren. Und das wäre eben eine Möglichkeit, dass man die entsprechenden Produkte auch teurer macht. Und das heißt also, dass man verschiedene Methoden festlegt, wie man den Wald bewirtschaftet, zum Beispiel. Dass man auf die Emissionen von CO2 eben auch CO2-Preise verlangt, was jetzt im Bereich der Land- und Forstwirtschaft eben noch nicht passiert. Aber in anderen Bereichen natürlich schon. Und wenn der Preis hochgeht, dann geht auch automatisch die Nachfrage runter. Aber das ist natürlich immer dann in dem Moment schwierig, wo diese Regeln und diese Preise nicht außerhalb von Europa gelten. Das heißt also, da kommt es dann eben leicht dazu, dass man sagt, okay, in Deutschland ist das zu teuer oder ich darf bestimmte Flächen gar nicht mehr bewirtschaften und importiere dann eben Güter, ob das jetzt Ressourcen sind, eben wie Holz oder eben auch zum Teil Zwischenprodukte, Fertigprodukte, die auf diesen Ressourcen basieren, einfach aus dem Ausland. Im Endeffekt, es geht natürlich nicht nur darum, dass das immer innerhalb und außerhalb von Europa stattfindet. Das ist auch ein Problem nationaler Regulierung. Wenn ich also in Deutschland Regeln schaffe, die erstmal sehr gut aussehen auf dem Papier und die auch helfen, den deutschen Wald zu schützen, die deutsche Produktion quasi klimaneutraler zu machen. Aber der Rest Europas geht nicht mit. Dann kann ich natürlich auch innerhalb Europas solche Verlagerungseffekte haben. Und da ich sehr enge Handelsbeziehungen mit dem Rest Europas habe, ist das durchaus eine reale Gefahr.
Wo wir jetzt über Verlagerungseffekte sprechen. Lassen Sie uns über konkrete Beispiele sprechen, Herr Osterburg. Zu beobachten sind Sie etwa bei der Produktion von Palmöl, beim Weizen und beim Ökolandbau. Können Sie für unsere HörerInnen skizzieren, wie diese Effekte dort entstehen? Anhand eines Beispiels vielleicht?
Ein ganz prominentes Beispiel ist sicherlich die Palmölproduktion. Palmöl ist eigentlich das wichtigste Pflanzenöl, das weltweit produziert wird. Und auch ein auf Grundlage von Palmen, die sehr hohe Ölerträge pro Hektar bringen. Das wird oft auch als Vorteil genannt. Die Politik der EU hat lange verfolgt, im Verkehrssektor Treibhausgasminderungen über Biokraftstoffe zu erzielen und hat in diesem Zuge Anreize gesetzt, um Biokraftstoffe, zum Beispiel Biodiesel aus Palmöl, einzusetzen, beispielsweise durch Mindestbeimischung zum Diesel. Das hat eine sehr hohe zusätzliche Nachfrage erzeugt, die natürlich entsprechende Reaktionen auslöst in den Märkten und dann natürlich auch in der Landnutzung. Dabei wird die Palmölproduktion als besonders riskant für indirekte Landnutzungseffekte eingeschätzt, weil eben eine sehr hohe Flächenausdehnung erfolgt. Die erfolgt zu hohen Anteilen auch in empfindliche Ökosysteme, die vorher sehr naturnah waren.
Also zum Beispiel?
Beispielsweise Regenwälder und tropische Moore, die, wenn sie zerstört werden, eben zu derartig hohen Treibhausgasemissionen führen, dass das ganze Ziel, nämlich die Treibhausgaseinsparung im Verkehrssektor Europas, komplett konterkariert wird. Das wird dadurch nicht erreicht, sondern das Problem wird eher verschlimmert darüber. Mhm. Wenn man jetzt versucht, über Zertifizierung das Palmöl nur von Flächen zu erwerben, die dort nicht so problematisch sind, löst das Problem aber nicht. Und das beschreibt auch ein Stück weit die Machtlosigkeit von Einzelaktivitäten der Politik, dem Problem beizukommen, weil es einfach Verlagerungseffekte gibt. Wenn die Nachfrage hoch genug ist, wird sich schon ein Abnehmer auch für Produkte von problematischen Flächen finden. Das ist ein Marktgeschehen und ein Geschehen, das dann über die Flächennutzung insgesamt ja zur Wirkung kommt.
Herr Dieter, Sie haben gemeinsam mit KollegInnen in einer Studie für das Thünen-Institut untersucht, wie sich die Implementierung konkreter Schutzmaßnahmen im Wald auf die Holzproduktion auswirken würden und wie sich die Produktion in andere Staaten verlagern könnte. Können Sie den Weg vom geschützten Wald zur Verlagerung bis zu den Auswirkungen vielleicht kurz nachskizzieren?
Ja, das kann ich gerne. In einer Studie haben wir versucht, diese Auswirkungen der Unterschutzstellung in verschiedenen Szenarien, genau in zweien, zu berechnen, die eben dann darstellen, in welchem Umfang sich die Rohholzproduktion in Deutschland erstmal verringert. Die Definitionen in der EU-Biodiversitätsstrategie sind ja noch recht unbestimmt und die mussten wir erstmal interpretieren, haben sozusagen einen Fächer aufgespannt in zwei recht extreme Umsetzungsmöglichkeiten und die Auswirkungen haben wir dann übertragen auf die ganze EU und dann berechnet, wie sich die globale Produktion ändert und wie sich die Handelsströme ändern, speziell in die EU rein. Und insofern kommen wir zum Ergebnis, dass beim moderaten Szenario knapp 10% Produktionsrückgang zu erwarten wäre und bei einem intensiven Szenario dann fast die Hälfte der Produktion unterbleiben müsste. Und das hat natürlich eine große Auswirkung dann auf die Produktion weltweit. Also aus globaler Sicht würde dieser Produktionsrückgang in der EU, der gut die Hälfte der Referenzproduktion wäre, wir sprechen etwa von 330 Millionen Kubikmeter pro Jahr, der würde zu gut der Hälfte durch mehr Produktion in anderen Ländern ausgeglichen werden. USA, Kanada, Russland, Brasilien, das sind so die Hauptländer.
Angenommen, ja. Wir verbrauchen weiterhin genauso viel.
Genau, das ist die Annahme. Mhm. Genau. Die Nachfrage ist gleich, das ist ein kleiner Unterschied, aber ein feiner unter Ökonomen, ja, die Nachfrage ist gleich. Ja, also die gute Hälfte würde durch mehr Produktion woanders ausgeglichen und knapp die Hälfte würde aber auch der Rohholzverbrauch weltweit sinken, weil die Preise steigen. Ja, weil durch die Verknappung in der EU, das ist ja schon ein großer Wirtschaftsraum, die Preise steigen würden und damit Holz eben teurer wird. Und das hätte einen Substitutionseffekt, das heißt, man würde zum Teil auf andere Produkte ausweichen. Ja, und zum Teil jetzt auch ein Einkommenseffekt, dass einfach die Menschen weniger Produkte nutzen würden. Ja, diesen Einkommenseffekt haben wir jetzt nicht untersucht. Wir haben ja nur ein Holzmarktmodell, ein globales Holzmarktmodell, aber wir konnten eben zeigen, wie sich die Preise ändern und wie sich die Nachfrage weltweit ändert. Interessanterweise ist der Verbrauch von Holzprodukten in der EU fast gleich. Nur die Produktion ändert sich. Das heißt, wir importieren mehr oder exportieren weniger. Ja, der Verzicht ist also in anderen Ländern außerhalb der EU zu leisten. Dort geht die Verwendung von Holzprodukten zurück.
Wenn man dann quasi nochmal einen Schritt weiter denkt und wenn jetzt auch zum Beispiel die Hälfte der verbleibenden Nachfrage, die in Europa nicht mehr gedeckt wird, im Rest der Welt gedeckt wird, das heißt, das sind ja wieder potenziell neue Flächen, die genutzt werden, die dann wiederum für andere Verwendung nicht zur Verfügung stehen. Und da sieht man eben, wie viel Kaskaden da auch ausgelöst werden, die man einfach sehr schwer quasi einfach nur Pi mal Daumen abschätzen kann. Und dafür sind solche Modelle natürlich dann ideal, weil die einfach auch integrieren, wie stark was auf was reagiert. Was man so als Otto Normalverbraucher sagt, oh, da gibt es einen Zusammenhang. Aber wie viel macht das aus? Ist das überhaupt relevant? Und dafür ist sowas natürlich dann ideal.
Genau. Und wir haben auch dann im nächsten Schritt, das ist dann aber keine Modellrechnung, sondern eine Bewertung anhand von Indikatoren, versucht abzuschätzen, wie ist eigentlich jetzt die Gefährdung der Biodiversität in den neuen Ländern, in die die Produktion verlagert wird. Und haben also Indikatoren wie Anteil zertifizierter Waldfläche, Anteil Waldfläche mit Managementplänen, geschützte Waldfläche und so weiter herangezogen und konnten eben auch aufzeigen, dass die Länder, die sozusagen jetzt neu als Produzenten stärker auftreten, ja, dass die im Durchschnitt schlechter stehen in diesen Kennzahlen als in der EU, sodass also sozusagen eine Gefahr besteht, dass die Gewinne an Biodiversität in der EU überkompensiert werden zum Negativen durch die Situation in den Ländern, wo man eben weniger Schutzstatus hat, höheren Anteil gefährdeter Gebiete und so weiter.
Würden Sie da eine gewisse Hoffnung setzen, auch auf die quasi die Klimainitiativen, also Red Plus und so weiter, dass man versucht, auch den Wald über entsprechende Zahlungen in zum Beispiel Entwicklungsländern oder Schwellenländern auch zu schützen? Oder sind Sie da eher pessimistisch?
Ich denke, es ist ein Instrument, auf jeden Fall. Also für die Entscheidung, ob Holz auf den Markt kommt oder nicht, es ist sicher ein wichtiges Kriterium, ob ich Alternativen habe. Und wenn die Alternative ist, ich bekomme RED-Plus-Zahlungen, dann
glaube ich... Wenn Sie RED-Plus erläutern, ja, was genau. Das bedeutet?
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries, also die Vermeidung von Emissionen durch die Vermeidung von Entwaldung und Walddegradierung in Entwicklungsländern. Mhm. Genau. So, und wenn also die Waldbesitzer eine Alternative haben zum Holzeinschlag, das heißt eine Zahlung für das Halten des Waldvorrates, dann ist es sicherlich eine Grundlage für eine Entscheidungsänderung. Das halte ich auf jeden Fall für möglich. Wo ich skeptisch bin, ist bei allen subsistenzinduzierten Veränderungen der Waldfläche, also Entwaldungen, also wenn Menschen einfach Wald nutzen für ihren eigenen Lebensbedarf. Wenn die also keinen Marktzugang haben, dann hilft denen eine Zahlung auch nicht viel, sondern die brauchen einfach Fläche, um eine größere Familie zu versorgen. Insofern sehe ich in den RED-Plus-Zahlungen kein Allheilmittel, aber es ist eben auch ein Instrument an einer Stelle, was helfen könnte.
Lassen Sie uns über den Zertifikathandel EU-ETS sprechen, den es seit 2005 gibt und der laut Umweltbundesamt das zentrale Klimaschutzinstrument der EU ist bzw. sein soll. Der funktioniert kurz gefasst so, dass Unternehmen Zertifikate benötigen, um Emissionen ausstoßen zu dürfen. Die Gesamtzahl der Zertifikate wird in verschiedenen Phasen, wir befinden uns jetzt in Phase 4, immer weiter verringert, wodurch sich auch der CO2-Ausstoß verringern soll. Wer mehr ausstößt, als er an Zertifikaten besitzt, der muss Zertifikate dazu kaufen, die aber durch die zunehmende Verknappung immer teurer werden. Die Idee ist jetzt, dass den Unternehmen dieser Zukauf irgendwann zu teuer wird und dass sie lieber in neue, klimafreundlichere Techniken investieren, um eben weniger CO2 auszustoßen. So die Theorie. Das funktioniert aber offenbar noch nicht so recht. Die europäische Industrie hat nach Berechnungen eines niederländischen Instituts von 2021 mit den Zertifikaten Geld verdient, wohl weil es zu viele Zertifikate gab. Statt also CO2 einzusparen, wurden laut dieses niederländischen Instituts 50 Milliarden Euro Extragewinne durch den Emissionshandel gemacht. Für Leute, die für das Klima auf die Straße gehen, muss das klingen wie blanker Hohn. Frau Pittel, ist der Zertifikatehandel vielleicht doch nicht das richtige Instrument?
Ich kenne diese Studie von dem niederländischen Institut nicht. Also es würde mich arg wundern, wenn ich im Prinzip alle Unternehmen betrachte, die tatsächlich auch Zertifikate kaufen müssen. Und ich immer noch,
ne?
Genau, ja. Also insgesamt quasi in der Gesamtmenge der Unternehmen, Gesamtschau der Unternehmen darauf komme. Jetzt muss man sich den Emissionshandel eben auch etwas genauer anschauen. Wir haben ja verschiedene Phasen, das haben Sie gesagt. Und am Anfang war es im Endeffekt so, dass die Unternehmen, ich meine wirklich zu 100%, alle Zertifikate frei bekommen haben. Die wurden ihnen zugeteilt, im Prinzip danach bemessen, wie viel sie in der Vergangenheit emittiert haben. Und dann hatten sie quasi diese Rechte, um zu emittieren und konnten das untereinander handeln. Sie hatten ja auch gerade gesagt, ne, wenn ein Unternehmen jetzt echt in der Konjunkturphase total viel produzieren will, dann will es mehr emittieren und muss zukaufen, aber das kauft es eben von einem anderen Unternehmen. Das heißt also, dadurch geht die Menge, die emittiert wird, nicht hoch. Sie verlagert sich nur zwischen den verschiedenen Unternehmen. Und das Unternehmen, was verkauft, macht natürlich in dem Moment einen Gewinn. Weil es hat ja ursprünglich nicht dafür bezahlt, aber jetzt kriegt es Geld vom anderen Unternehmen. Also solche Effekte tauchen natürlich auf. Dann über die Zeit wurden immer mehr Branchen quasi einbezogen in die sogenannte Verauktionierung von Zertifikaten. Das heißt also, die Staaten haben eine bestimmte Menge, die sie quasi ausgeben können, die EU-Staaten, an Zertifikaten und verauktionieren die. Das heißt, die werden an den Meistbietenden gegeben. In dem Moment kostet es natürlich dann auch für die Unternehmen. Die kriegen
die
also.
In der nächsten Phase.
Das ging so über die Phasen hinweg, wurde das immer mehr. Also im Energiebereich sind es jetzt schon, ich glaube, 95% oder so oder knapp 100%, die mit drin sind. Also es sind ja die energieintensiven Branchen, die damit erfasst werden über diesen Emissionshandel. Also knapp 40-50% der europäischen Treibhausgasemissionen. Und wo natürlich Profite auch anfallen, heute noch, ist im gesamten Bereich der Unternehmen, die nach gewissen Kriterien im internationalen Wettbewerb stehen. Und diese Gefährdung sozusagen der Unternehmen resultiert natürlich daraus, wenn ich relativ hohe Zertifikatepreise habe und inzwischen sind die bei ungefähr 90 Euro, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, und im Ausland produzierte Waren genau des gleichen Typs haben diese Zusatzkosten nicht, dann habe ich natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Und da hat die Kommission versucht, so vorzubauen, dass diese Unternehmen nach wie vor ihre Zertifikate umsonst kriegen. Mhm. Also nicht, wenn sie super dreckig in Anführungsstrichen produzieren. Also da gibt es Benchmark-Technologien, also sozusagen, die als Maßstab für die anderen auch genommen werden, die einige, die sauber sind. Alles drüber hinausgehende muss ich eh zukaufen. Aber diese Unternehmen kriegen eben nach wie vor auch ihre Zertifikate umsonst oder zumindest die große Mehrheit dieser Zertifikate und kann die dann natürlich auch verkaufen. Und da entstehen nach wie vor diese Art von Profiten. Und das ist aber lange auch in der Kritik schon gewesen, auch natürlich bei Umweltschützern, bei Klimaschützern, dass man dieses System auch ändern sollte, weil dann eben gerade auch Industrien, Stahlindustrie, die relativ viel auch emittiert, die ganze quasi diese die Grundstoffchemie und so weiter, doch sehr viel auch an den Zertifikaten umsonst bekommt, aber eben nicht dafür zahlen muss. Und das ist auch einer der Punkte, den die EU eben auch ins Blickfeld genommen hat, aus verschiedenen Gründen, bei den vorgeschlagenen Reformen, die sie jetzt an der Klimapolitik auch machen wollen in den nächsten Jahren. Das ist das sogenannte Fit for 55-Paket, also Fit für 55 und 55% soll eben an Emissionsminderungen bis 2030 dann auch erreicht werden, EU-weit.
Wie viel wird denn jetzt schon an CO2 durch den Zertifikathandel eingespart? Lässt sich das festhalten? Wird da überhaupt was eingespart? Bringt es
ja,
der Zertifikat?
Ja, im Endeffekt ist es natürlich so, dass ich am Anfang mir mal angeschaut habe, wie viel diese Branchen, die erfasst sind, tatsächlich emittieren. Danach hat sich dann die Menge bemessen, die ich an Zertifikaten überhaupt zur Verfügung stelle. Das heißt also die Menge, die ich emittieren darf. Und diese Menge geht pro Jahr runter. Und dieser Faktor ist momentan, und jetzt lassen Sie mich nicht lügen, bei 2,1%. Vielleicht auch 2,2. Das vergesse ich immer. Aber ich glaube 2,1%. Und in der vorgeschlagenen Reform des EU-Emissionshandels wird dieser Faktor eben massiv erhöht, weil ich ja die Klimaziele auch erhöht habe. Das heißt, ich muss also schneller runter damit. Und da geht es eben zum Beispiel jetzt über 4% pro Jahr runter, also fast doppelt so schnell. Und je schneller das runtergeht, desto höher werden natürlich auch die Preise, weil es einfach ein knappes Gut wird, was ich da habe. Das heißt, insofern geht dann tatsächlich auch gehen die Emissionen runter, zumindest um diese Menge. Jetzt gab es eine Riesendiskussion darüber, dass es sozusagen einen Überhang an Zertifikaten gab.
Auch aus anderen Ländern zum Beispiel?
In der EU.
Ja, aber es wurde nicht auch.
Oh, das wird jetzt, da wird es nochmal komplizierter.
Ja, ja, also aber es kam auch von außerhalb der EU noch Zertifikate dazu, ne? Ja.
Zwei Faktoren, genau. Das eine ist eben erstmal prinzipiell, dass man immer gesagt hat, wir haben mehr Zertifikate, als eigentlich verbraucht wurden. Was da passiert ist, ist im Prinzip, dass die Unternehmen haben Zertifikate gekauft, die sie dieses Jahr verwendet haben. Also sie haben auch welche verkauft in Antizipation dessen, dass sie in der Zukunft teurer werden, die sie erst in den nächsten Jahren verwenden wollen. Das nennt man Banking. Ich bringe sozusagen die Zertifikate zur Bank und kann die später dann einlösen. Und dann in dem Moment werden sie aber natürlich in dem Jahr nicht genutzt. Und das ist dieser Überhang, von dem man immer redet. Das heißt also, wir schieben da quasi was vor uns her. Das ist jetzt allerdings trotzdem so, dass natürlich nicht insgesamt dadurch die Menge sich erhöht, die emittiert werden darf. Das heißt, dieser abnehmende Pfad ist nach wie vor das Maximale, was emittiert werden darf. Mhm. Aber ich habe diesen quasi Überhang, der auch dazu geführt hat, dass die Preise relativ niedrig waren. Und da hat die EU dann irgendwann angefangen, das abzuschöpfen. Sozusagen aus dem Handel rausgenommen und dann im komplizierten System werden dann auch die stillgelegt. Das heißt, wir kommen nachher sogar zu höheren Emissionsminderungen als ursprünglich mal vorgesehen im Emissionshandel. Also das ist erstmal innerhalb der EU. Mhm. Und dann gab es quasi im Kyoto-Protokoll noch eine Möglichkeit, Emissionen auch im Ausland zu reduzieren. Das heißt also zum Beispiel, ein deutsches Unternehmen investiert in China, Indien, das waren die typischen Länder, in denen das passiert ist, in einen erneuerbaren Energiepark, der sonst nicht gebaut geworden wäre. Das heißt, also es muss zusätzlich sein. Darf nicht sein, was sowieso passiert wäre. Dadurch sind Emissionen eingespart worden, weil weniger Kohle verstromt wurde.
Vor Ort, ja.
Genau, und diese Einsparungen konnten sich die Unternehmen dann wieder in Europa anrechnen lassen. Und die waren häufig eben wesentlich günstiger als die EU-Emissionszertifikate, die es quasi in Europa ausgegeben wurden. Ja. Und das kam eben auch noch von außen rein. Und das kam natürlich dann wieder, wie wir es gerade eben schon hatten, sehr komplexe Gemengelage. Mhm. Aber diese Kritik im Prinzip, dass der Emissionshandelspreis niedrig war, der ist natürlich richtig, aber trotzdem ging die Emissionsmenge runter. Das Problem war dann eher, dass man befürchtet hat, dass die Unternehmen auch erwarten, dass der Preis in der Zukunft so niedrig bleibt und dann eigentlich keine Anreize haben, in die Entwicklung sauberer Technologien zu investieren. Also das war das größte Problem daran. Aber inzwischen ist dieser Preis, der eben 2007 tatsächlich mal auf Null runtergegangen ist, aufgrund eines Konstruktionsfehlers dieses ganzen Systems, aber seitdem immer positiv war, aber lange so zwischen 5 und 8 Euro lag, der ist eben in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren auf über 90 Euro hochgegangen. Und wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem CO2-Preis in diesem nationalen System, also für andere Güter gilt in Deutschland, der ist bei 30. Also 90 ist da schon eine Hausnummer im Vergleich zu dem, was wir auch durchaus in anderen Ländern sehen. Da kommen wir schon in die Gegend von den Ländern, die wir mal als Vorbild nehmen, wie zum Beispiel die Schweiz oder Schweden, die beide über 100 Euro pro Tonne CO2 tatsächlich als Preis verlangen für die Emissionen. Mhm.
Und das Geld, was da eingenommen wird, nimmt die EU ein? Und was fängt sie damit an?
Ja, das ist nicht notwendigerweise die EU, das geht auch an die Staaten, also an die Mitgliedstaaten, und die verwenden zumindest einen Teil davon auch für die Finanzierung von Klimaschutzprojekten, für Technologieförderung und so weiter. Ein Teil gibt's auch quasi aus den Einnahmen beziehungsweise aus den verauktionierten Mengen, die speziell für Länder bereitgestellt werden, die eben ärmer sind, also die praktisch mehr Unterstützung brauchen, um auch weiter zu gehen haben, weil sie noch eine sehr CO2-intensive Technologie haben beziehungsweise auch Erzeugung. Mhm. Und in der Zukunft ist es jetzt auch so angeplant, falls noch von Interesse, dass es noch einen weiteren Emissionshandel geben soll. Also bis jetzt gibt es eben den für die energieintensiven Industrien. Und in der Zukunft soll es dann einen geben, der quasi zumindest zum Teil das abdeckt, was wir jetzt national haben. Also die Emissionen aus dem Verkehr und aus der Wärmeerzeugung. Das soll dann auch europaweit gelten. Und da gibt es dann noch ein zusätzliches Umverteilungsinstrument, wo tatsächlich die Einnahmen zu einem gewissen Teil genutzt werden sollen, um Haushalten in gerade osteuropäischen Staaten, die häufig noch sehr schlecht isolierte Häuser haben, die sehr emissionsintensive Autos fahren, um denen zu helfen, quasi zu investieren, um da auch runterzukommen von. Also insofern ist dieser quasi Gedanke der Emissionsminderung über den Emissionshandel auf die Art und Weise auch immer verwoben mit dem Versuch, einen Ausgleich in Europa zu schaffen, aber eben auch die Emissions weniger emissionsintensiven Technologien zu fördern. Und das war jetzt ein echter Monolog.
Ich glaube, das wird aber auch der Komplexität des Themas gerecht, das einmal richtig zu erklären. Aus meiner Sicht ist es schon so, dass es viel Kritik gab an den lange Zeit sehr geringen Preisen in dem Gesamtsystem und den dann ausbleibenden Anreizen in klimafreundliche Technologie zu investieren. Und da muss man hinzufügen, dass die niedrigen Preise eigentlich auch zeigen, dass die Ziele, die da festgelegt worden sind, komplett unterehrgeizig waren. Und das fällt uns jetzt auch in Sachen Generationengerechtigkeit natürlich schon auch auf die Füße, denn man hätte in den vergangenen 15 Jahren sicher schon mehr erreichen können, wenn die Ziele mutiger angepasst worden wären, was vielleicht dann auch aus politischen Gründen in der EU nicht so einfach war. Das ist auch ein Prozess, den wir jetzt sehen. Ein wichtiges und interessantes Beispiel ist die Einbeziehung der Lachgasemissionen aus der chemischen Stickstoffsynthese. Das ist beispielsweise ein ganz wichtiger Einsatzstoff in der Landwirtschaft als Stickstoffdünger. Deswegen ist das auch verbunden mit der Landwirtschaft. Die Lachgasemissionen, die dort entstehen, waren in 2005 nicht bepreist. Die wurden aber in 2013 einbezogen. Es gab Technologien schon, diese Lachgasemissionen über Katalysatoren abzufangen. Und die ganze EU-chemische Industrie hat dann in diese Technologie investiert und die auch nochmal verfeinert. Und die Emissionen sind ganz massiv gesunken aus dieser Produktion. Wirklich merklich. Und auch schon nicht jetzt in den letzten Jahren durch einen hohen Preis, sondern allein durch das Signal, diese Emissionen kommen rein, weil die Überlegung natürlich war, je früher man jetzt einsteigt, desto eher kann man eben auch die freien Zertifikate, die man geschenkt bekommt, verkaufen. Für die war das, die Industrien, die das gemacht haben, war das sicher ein wirtschaftlicher Vorteil. Aber letztlich auch, wenn man sagt, auf globalem Niveau ist es von Vorteil, weil diese Technologie natürlich jetzt zur Verfügung steht, auch außerhalb der EU, diese Schritte jetzt stärker auch treibhausgasneutral zu gestalten, wenn das geht.
Land- und Forstwirtschaft sind im EU-ETS nicht enthalten. Wie kommt das, obwohl ja auch in diesen Bereichen emittiert wird?
Das liegt aus meiner Sicht sicher auch daran, dass die Klimapolitik sich lange als Energiepolitik oder sehr fokussiert auf die fossilen Energieträger als Hauptquelle der Treibhausgasemissionen konzentriert hat und auch frühzeitig dort solche Instrumente, so Marktinstrumente wie eben diese Bepreisung, die Emissionszertifikatehandel als politisches Instrument diskutiert und entwickelt worden sind. Für die Landwirtschaft und auch die Flächennutzung haben wir im Thun-Institut eine Studie mal erstellt und mal durchdacht, dass es grundsätzlich schon auch möglich wäre, dort Ansätze zu finden. Es gibt aber einige erhebliche Schwierigkeiten, die haben mit der Quantifizierbarkeit der Effekte zu tun, weil die Treibhausgasemissionen und auch die Einbindung, die ja möglich sind in der Land- und gerade auch in der Forstwirtschaft, die Einbindung von CO2 in Flächennutzung und in die Biomasse, lässt sich nicht einfach quantifizieren und die ist auch sehr standortabhängig. Da haben wir also große Schwankungen im Raum und auch über die Zeit. Das macht das Ganze sehr aufwendig. Das ist also anders als jetzt eine Tonne Steinkohle in CO2 umzurechnen. Das kann man, wenn man in Chemie aufgepasst hat, mit so einer Molrechnung machen. In der Landnutzung ist es weniger einfach. Und außerdem haben wir sehr viele Akteure im Spiel. Das EU-ETS hat sich ja konzentriert, das wurde ja schon erklärt, auf die Hauptakteure, die 50% der Emissionen in der EU verursachen. Und das sind dann ein paar tausend Akteure. Ja, und wir haben ein Vielfaches an Akteuren, wenn wir jetzt in die Flächennutzung und in die Agrarwirtschaft gehen.
Und Herr Dieter, in der Forstwirtschaft wird das wahrscheinlich ähnlich schwer quantifizierbar sein, was da imitiert wird.
Das ist ein Grund. Aber Sie hatten eingeleitet, dass Sie gesagt haben, die Forstwirtschaft ist nicht im EU-ETS enthalten und wird aber doch emittieren. Das ist ein Blickwinkel auf die Forstwirtschaft, die der Forstwirtschaft so nicht gerecht wird. Denn anders als in anderen Sektoren passiert ja im Wald sozusagen täglich, stündlich, minütlich, dass Kohlenstoff gebunden wird. Ja, wenn wir einen Kubikmeter Holz betrachten, dann sind die Emissionen, die bei der Produktion dieses Kubikmeters entstanden sind, im Zusammenhang mit der Pflanzung, mit der Pflege, mit der Ernte, mit dem Transport im Wald, die sind nur im einstelligen Prozentbereich dessen, was in dem Holz gespeichert ist. Ja, also das heißt, die Klimaschutzleistung ist eine ganz andere des Waldes. Und da reden wir nicht über die Emissionen oder nicht nur, die sind untergeordnet, sondern was ist eigentlich die Klimaschutzleistung? Und die Frage ist, wie kann man den Wald, der nachhaltig bewirtschaftet wird, und das ist Status, ja, wo etwa die Nutzung dem Zuwachs entspricht, wie kann man den für diese Klimaschutzleistung honorieren? Und da gibt es eben verschiedene Argumente. Die einen sagen, der Zuwachs des Waldes, der ist schon allein eine Leistung. Die anderen sagen, nee, man könnte nur den Nettozuwachs honorieren. Ja, also wenn der Vorrat steigt, was natürlich ein Anreiz wäre, weniger Holz zu nutzen bei gleichem Zuwachs, was dann wiederum den Holzproduktespeicher und die Substitutionseffekte verringern würde. Also im Wald haben wir neben dem Problem, dass wir auch sehr viele Akteure haben, wir haben in Deutschland allein etwa 1,8 Millionen private Waldeigentümer, ja, haben wir auch noch das Problem, dass man eben dann zwangsläufig, wenn man sich auf den Wald alleine beschränkt, einen Teil der Klimaschutzwirkung von Waldwirtschaft ausblenden würden.
Auch bei landwirtschaftlichen Flächennutzung oder dominant landwirtschaftlichen Flächennutzung gibt es durchaus Überlegungen, mit Zertifikaten und Anreizen zu arbeiten, um klimafreundlichere Ergebnisse zu erzielen, als wir das bisher haben. Ein wichtiges Beispiel gerade für Deutschland sind die entwässerten Moore, die vor allem durch die Landwirtschaft genutzt werden. Durch die Entwässerung kommt Luft an den Torfkörper und der oxidiert dann in Geschwindigkeiten, dass dort wirkliche Hotspots, also große Emissionen auf die Fläche bezogen entstehen. Und da brauchen wir langfristige Anreize, um aus dieser Landnutzung der trockenen Landnutzung auf diesen Flächen rauszukommen und in nasse Zustände zu kommen, wenn möglich mit Nutzung. Eine Idee war auch, die wir auch mal in einer Studie für diese Stiftung Klimaneutralität entwickelt hatten, Photovoltaik auf die Flächen zu bringen, großskalig, aber das an die Bedingungen zu knüpfen, dass der Wasserstand steigt. Dann, das ist ein Beispiel für so ein Anreizmodell.
Ja, genau das Thema, nämlich Photovoltaik auf wieder vernässten Mooren haben wir auch in einer weiteren Podcast-Folge. Hören Sie sich die gerne an. Welche Möglichkeiten gibt es, Verlagerungseffekte zu verhindern? Welche existieren bereits? Wie könnte das Regelwerk angepasst werden? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ein Instrument, ein existierendes oder ein angedachtes Instrument, es existiert ja noch nicht wirklich, soll CBAM sein. Das klingt actiongeladen. es steht für Carbon Border Adjustment Mechanism, zu Deutsch CO2-Grenzausgleich. Ich versuche es mal kurz zu umreißen. Güter aus anderen Staaten sollen entsprechend ihren CO2-Emissionen einen Aufschlagspreis erhalten. Eine Art Klimazoll wird es auch genannt. Die Umsetzung gestaltet sich jedoch als schwierig. Ein Problem sind die weltweiten Lieferketten. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Wie zum Beispiel soll bei Smartphones festgestellt werden, welches Element darin wo produziert wurde. Frau Pittel, ist es dennoch eine gute Idee, CBAM? Und wird es kommen?
Aus meiner Sicht wird es kommen. Also es war lange noch unsicher, weil das EU-Parlament auch noch zustimmen musste. Und das hat es jetzt aber auch getan im Sommer, wenn auch die Zeitpläne ein bisschen verschoben wurden. Aber aus meiner Sicht ist das momentan wahrscheinlich die Lösung, die umsetzbar ist. Also wir haben ja bisher, das habe ich ja schon gesagt, diese Lösung, dass die Unternehmen quasi ihre Zertifikate umsonst bekommen haben, sodass sie dann keine Kostenbelastung haben und im internationalen Wettbewerb sich da nicht schlechter stellen. Und das ist natürlich sowohl gut, wenn ich exportiere, als auch wenn ich konkurriere mit Importeuren.
Das Problem, ganz kurz dazwischen gefragt, auch in Phase 4 bekommen Sie die Zertifikate komplett umsonst?
Das nicht bei jeder Industrie komplett, aber zum Beispiel bei der Stahlindustrie sind es, ich glaube, weit über 95%, bin ich ganz sicher, aber in dem Dreh. Also es ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Und es ist natürlich auch so, dass quasi zum Beispiel in der Stahlindustrie dann einfach eine Referenztechnologie definiert wird, die eben bestimmte Energieeffizienz und damit eben auch CO2-Emissionen impliziert. Und wenn ich da ineffizienter bin, wenn ich mehr emittiere, dann kriege ich nicht deswegen alleine mehr an Zertifikaten, sondern es orientiert sich immer an einer guten Technologie. Also insofern, je nachdem, wie alt mein Werk ist und so weiter, kriege ich halt auch weniger insgesamt einfach. Aber der Punkt ist eben auch, dass der Mechanismus, also jetzt wird es wirklich schwierig, ich habe ja gesagt, dass die Mengen an Zertifikaten, die jedes Jahr ausgegeben werden, jedes Jahr emittiert werden dürfen, die Mengen an Emissionen, die gehen über die Zeit runter. Aber dieser automatische Mechanismus gilt eben nicht für die frei verteilten Zertifikate. kann man sich ja vorstellen, wenn die Gesamtmenge sinkt, aber der Anteil dieser frei verteilten Zertifikate nicht sich entsprechend anpasst, dann wird der Anteil immer höher. Das heißt, irgendwann kommt dieses System zu einem natürlichen Ende. Das ist einer der Gründe, warum man im Prinzip gesagt hat, wir brauchen mal ein neues System. Und es ist natürlich auch mal sehr viel Gegenwind, auch von der Klimaschutzszene zum Beispiel auch gekommen. Gut, also das ist ein bisschen der Hintergrund. Und dann hat man eben überlegt, ja, was kann man denn stattdessen machen? Und dieser CO2-Grenzausgleich, der ist eben schon lange in der Diskussion. Und was wichtig ist, ist im Prinzip, dass nicht alle Güter gleichermaßen mit quasi diesem Grenzzoll belegt werden, sondern nur die, wo ich keinen vergleichbaren Klimaschutz in dem Land habe, woher die Güter kommen. Das heißt also, wenn ich den gleichen CO2-Preis zum Beispiel habe, im Exportland wie in der EU, dann gibt es keinen Zoll, weil dann im Prinzip ja dieser Nachteil durch die Klimapolitik in der EU gar nicht auftaucht, weil das andere Land diese Politik auch hat. Aber wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich es ist relativ kompliziert, also weil Technologien natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind, auch hinsichtlich der Menge an CO2, die generiert wird, hinsichtlich der Energie, die eingesetzt wird, erneuerbare Energien versus Kohle. Wenn ich zum Beispiel in China gucke, ich weiß nicht genau, ob das jetzt aus einem Werk stammt, das vor allen Dingen mit erneuerbaren Energien oder mit Kohle produziert. Also insofern ist da hinsichtlich der Datenverfügbarkeit, die Daten, die ich eigentlich brauche und quasi der Beobachtung von diesen Prozessen im Ausland, sogenannte Monitoring, da haben wir noch sehr viel auch aufzubauen. Aber was diesen CO2-Grenzausgleich auch gerade umstritten macht, ist der Fakt, dass man quasi reinkommende Güter in der EU mit diesem Zoll belegen will, aber nicht die eigenen Güter, die man exportiert, entsprechend entlastet. Das heißt also, die müssen diese CO2-Preise in Europa zahlen. Das heißt, die Belastung findet statt und gehen dann raus auf den Weltmarkt und treffen darauf andere Güter, die im Prinzip diese Kosten nicht zu tragen haben. Das heißt also, wir haben nach wie vor dann sozusagen in der EU ein Level Playing Field. Also alle haben die gleichen Bedingungen, was tatsächlich die CO2-Kosten angeht. Aber außerhalb der EU auf den Weltmärkten dann eben nicht.
Ja, und viele leben ja vom Export.
Leben vom Export und ich bin ja nun kein Jurist, bin ja nur ein Ökonom. Aber was mir die Juristen sagen, ist eben, dass wenn man das auch für die Exporte machen würde, dass man das entlastet, dass es dann eben Probleme mit der Welthandelsorganisation gibt, mit den Regularien der Welthandelsorganisation. Das ist so der Hintergrund, warum man das macht. Und insofern, das ist momentan das, was angedacht ist, was dann auch so sukzessive das bisher existierende System der freien Zertifikate ersetzen soll. Man kann sich auch noch andere Dinge vorstellen, wie zum Beispiel Konsumsteuer. Kann man sich ja auch überlegen. Ne? Das heißt also, was heißt Konsumsteuer? Ich produziere in der EU eine ganze Reihe von Gütern. Ein Teil wird hier verbraucht, ein Teil wird exportiert. Wenn er hier verbraucht wird, dann müsste ich dafür zahlen, was da an CO2 quasi durch den Konsum frei wird. Also im Endeffekt natürlich dann auch durch die Produktion. Ich kann ja nur konsumieren, was ich produziert habe. Und genauso auch für die importierten Güter. Das heißt also, auf diese Art und Weise würde ich alles, was dann in der EU tatsächlich konsumiert wird, mit dem CO2-Preis belegen, egal ob das in Hamburg oder ob das in
Hongkong.
Detroit, Hongkong produziert wurde. Und dadurch habe ich dann sozusagen für alle Güter die gleichen Bedingungen und alles, was ich exportiere, das wird nicht in der EU konsumiert, wird zwar hier produziert, aber nicht konsumiert, das würde eben diesen Preis nicht zahlen müssen. Auf die Art und Weise könnte ich quasi dann auch alles, was in der EU verbraucht wird, mit diesem CO2-Preis belegen, alles, was rausgeht, würde nicht damit belegt werden. Das wäre auch eine Möglichkeit, quasi diese Verlagerungseffekte zu versuchen zu reduzieren. Aber das ist momentan nicht in der Diskussion. Also zumindest nicht in der politischen.
Kurz noch zum CO2-Grenzausgleich und zum Thema Holz kommen. Würde das da funktionieren bei Holz, Im- und Exporten, CBAM?
Also grundsätzlich könnte man natürlich die Belastungen, die importierte Holzprodukte haben, im Sinne von Entnahme von Holz aus deren Wäldern, die könnte man als Importzoll mit aufschlagen. Man bräuchte Informationen darüber, von welcher Fläche kommt das Holz eigentlich genau. Ist es wirklich ein Verlust an Waldfläche, wo dann auch gar nichts mehr zuwächst? Ist es eine entwaldete Waldfläche oder ist es im Rahmen eines natürlichen oder im Rahmen eines nachhaltigen Waldwirtschaftungssystems entstanden? Also da sind dann auch wieder die Probleme im Detail. Aber das wäre grundsätzlich ein Instrument, um es eben teurer zu machen, Holz aus anderen Ländern einzuführen. Ein anderes Instrument, das zurzeit bei der EU in der Diskussion ist, ist eine Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten, dass insbesondere die landwirtschaftlichen Produkte, Rindfleisch, Soja, Palmöl, was haben wir noch? Rindfleisch habe ich schon gesagt, Kaffee, umfasst, und aber auch Holz, wo es nicht um eine Bepreisung geht, sondern schlicht um ein du darfst nicht. Also diejenigen, die Holz einführen würden, die müssten sorgfältig prüfen, die hätten die Due Diligence-Verpflichtung, wie das Fachterminus heißt, eben sorgfältig zu prüfen, dass das Holz nicht aus Entwaldung stammt oder aus Gebieten, wo es Walddegradierung gibt. Und dass diese Prüfung muss eben auch dokumentiert werden und auf Verlangen der zuständigen Behörde auch ausgehändigt werden. Das wäre sozusagen auf dem Verordnungsweg. Das ist kein marktwirtschaftliches Instrument, sondern ein Verordnungsansatz. Das wäre ein Ansatz, um hier zumindest die Emissionen, die aus der Entwaldung oder Walddegradierung stammen bei Holznutzung, die zu vermindern.
Ja. Ich meine, grundsätzlich ist natürlich auch mal das Problem die Vereinbarkeit mit der internationalen Handelsrecht. Ne? Also das heißt, also wenn ich zum Beispiel jetzt Anreizinstrumente schaffe, die ich aber in Europa eigentlich gar nicht nutze, also wenn ich quasi importiertes Holz gegenüber lokalem Holz schlechter stelle, dann kannst du da sehr gut Klagen vor dem internationalen Handelsgerichtshof vorgeben oder auf internationaler Ebene. Es gibt ja auch schon diese Holzhandelsverordnung, richtig?
Genau.
Und das die ist aber auch äußerst problematisch, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also die Holzhandelsverordnung soll dann ausgesetzt werden und die wird Bestandteil, dadurch, dass Holz in dieser entwaldungsfreien Lieferkette ist. Es ist tatsächlich schwierig für die Holzhändler, für die Hersteller von Holzprodukten, glaubwürdig versichern zu können, wo das Holz herkommt, wie das Risiko in den Ländern ist. Und wenn man sich überlegt, in welchen Größenordnungen wir Holzprodukte einführen, ja, wir reden über 70 bis 120 Millionen Kubikmeter, entweder Faseräquivalent oder Rohholzäquivalent, das sind Riesenmengen auf unterschiedlichen Verarbeitungsstufen. Und da ist es schwierig eben für dieses ganze Portfolio, das dann auch wirklich im Einzelnen nachzuprüfen. Und da sind die Kontrollbehörden auch limitiert mit ihren Kapazitäten. Aber es ist der Weg, den die EU weitergeht. Also die EUTR ist praktisch die Blaupause jetzt für das gesamte entwaldungsfreie Lieferkettengesetz, was auch noch ein bisschen weiter spezifiziert wird. Das ist ein Ansatz, auf den sehr stark gesetzt wird. Und ich rechne aber damit, dass die Wirkung auf Verhinderung von Entwaldung viel stärker aus der Landwirtschaft kommt als aus der Forstwirtschaft. Die Holznutzung hat nur einen relativ kleinen Anteil global an der Entwaldung und Degradierung. Der Großteil kommt aus der Landwirtschaft oder aus der Subsistenzwirtschaft, aber nicht aus der Produktion für unsere Märkte.
Also da würde ich gerne mal einhaken. Wir hatten ja am Anfang über Palmöl gesprochen und man kann sich jetzt vorstellen, dass bei diesen Produkten, die tatsächlich sehr stark mit Entwaldung zu tun haben, die quasi in tropischen Ländern produziert werden, Landwirtschaftsprodukte, und deren Produktionsfläche ausgedehnt wird auf Kosten von Wäldern. Die werden gezielt adressiert. Das sind, ich habe es auch nochmal notiert hier, Soja, Palmöl, Rindfleisch, Kakao, Kaffee und daneben auch noch Holz. Der Effekt ist eigentlich nur, dass man jetzt die gesamten Produktionsströme in zwei Teile spaltet, nämlich das für den allgemeinen Weltmarkt und das für die EU. Und die EU bekommt die konfliktfreien Flächen sozusagen. Das ist aber der erste Schritt. Das ist eine Überlegung jetzt aus der skeptischen Sicht. Wenn die EU gut verhandelt, kann sie aber mit den Ländern, die wirklich Probleme haben, das alles nachzuweisen, natürlich auch sowas wie Landnutzungsänderungsmoratorien vereinbaren. Und dann wird es einmal zentral nachgewiesen, dass die bestimmte Regeln einhalten. Und da gibt es durchaus auch Erfahrungen, gerade jetzt im brasilianischen Amazonasgebiet, dass sowas auch, wenn das institutionell durchgehalten wird und da auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, das durchzuhalten, dass das gute Chancen hat. Und dann kommt man aus meiner Sicht schon auch in eine Richtung, die durchaus auch fair partnerschaftlich auf gegenseitigem Interesse basierend auch in eine neue, auch globalisierte Landnutzungspolitik auch für den Klimaschutz mündet. Und das wäre natürlich ein großer Durchbruch. Also dadurch, dass die EU jetzt wirklich sagt, wir meinen es ernst und wir setzen auf die große wirtschaftliche Karte, hat sie eine andere Verhandlungsposition an einer Stelle.
Eine weitere Idee, um Verlagerungseffekte zu verringern, ist die Einrichtung eines Clubs, eines Climate Clubs, in dem die Mitglieder sich gegenseitig wirtschaftlich fördern. Wer Mitglied werden möchte, der muss sich vorher allerdings zu strengen Klimaschutzmaßnahmen verpflichten. Olaf Scholz verfolgt dieses Ziel, so einen Club einzurichten. Könnte so ein Club tatsächlich kommen und würde er den Klimaschutz weltweit voranbringen, Frau Pittel?
Aus meiner Sicht wäre er sehr wünschenswert. Ob er kommen wird, da bin ich jetzt etwas pessimistischer als noch vor 2 Jahren, wenn man sich die heutige internationale Politiksituation auch anschaut. Ich meine, die Idee ist natürlich, dass man versucht, zum Beispiel jetzt im Bereich Emissionen oder CO2-Emissionen, die größten Emittenten zusammenzubringen. Also im Prinzip China, USA, Europa, die sich dann quasi in einem Staatenbund zusammentun, die gleichen Klimapolitiken möglichst ambitioniert verfolgen und sich nach außen dann quasi eben zum Beispiel mit so einem Grenzausgleich vor Importen aus anderen Ländern schützen. Da ist dann die Idee, dass es auch attraktiv ist für Länder, die da draußen sind, da reinzukommen, dann auch diese Politiken einzuführen. Aber dazu brauche ich natürlich die Größten auch an Bord. Wenn ich das nur mit 20% mache, dann ist da die Attraktion nicht besonders groß und 20% der Emissionen. Und die Verlagerungsgefahr ist immer noch groß. Wenn ich 70% der globalen Emissionen da drin habe, also auch des Welthandels im Endeffekt, wohin will ich dann verlagern? Wohin ich verlagern will, die sind auch im Club. Also das ist die Idee, dass ich quasi innerhalb dieses Clubs keine Verlagerungsanreize mehr habe. Und das ist eben eigentlich eine sehr schöne Idee, weil es einfach auch einfacher ist, meinetwegen mit 5 Staaten ein Abkommen zu treffen, als mit 195. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass ich alle anderen Entwicklungsländer und so weiter komplett rauslassen muss. Da muss ich Sonderregelungen schaffen. Ich kann ja nicht die ganzen Entwicklungsländer quasi auch mit Zöllen belegen, die ihre Entwicklung dann auch zurückhalten würde. Aber ich kann es gegenüber anderen Ländern machen, Schwellenländern, die sich vielleicht nicht beteiligen, oder anderen Industrieländern. Mhm. Problem ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze auf Holz anwenden würde, dann bräuchte ich andere Staaten, die eigentlich dabei sind. Sonst ist die Idee auch nicht schlecht. Wenn ich im Prinzip die Länder mit den größten Holzvorkommen, mit den größten Wäldern, Regenwäldern, die aus Biodiversitätsgesichtspunkten, aus CO2-Gesichtspunkten geschützt werden sollte, an Bord bekommen würde, dann könnte ich eben auch solche Verlagerungseffekte, indem ich überall die gleichen Managementstrategien auch für die Waldbewirtschaftung einführe, zum Beispiel diese 30%-Regel, also an Schutzgebieten einführe in allen Ländern, dann könnte ich da viel auch mit erreichen. Das Problem ist eben, dass man diese Länder tatsächlich auch an Bord kriegt. Also insofern im Holzbereich eher skeptisch und im Moment auch im Bereich CO2. Also das, ich sehe es momentan sehr schwer, dass selbst USA, China und Europa sich da tatsächlich einig werden. Also einfach, da ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine momentan natürlich etwas, mit dem wir alle vor 2 Jahren noch nicht gerechnet haben.
Das waren dann auch schon unsere 45 Minuten über den Weg hin zu einer womöglich oder möglichst klimaneutralen Wirtschaft. Vielen Dank, Karin Pittel, dass Sie mit dabei waren.
War mir ein Vergnügen, hat Spaß gemacht.
Danke auch an Bernhard Osterburg.
Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend.
Und danke auch Ihnen, Matthias Dieter.
Gerne, vielen Dank.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, sich gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass auch Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.